Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Melanie Roth. Melanie ist Virtual Assistant und hat in dieser Folge von ihrem ersten Jahr in der Selbstständigkeit erzählt. Wir haben uns unter anderem über Positionierung unterhalten, wie sie Preise gestaltet, ihre Auswanderung nach Mallorca und so Themen, die einfach im ersten Jahr der Selbstständigkeit anfallen. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Melanie.
Hallo Yannick, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du hier bist. Wir quatschen heute ein bisschen über deinen Werdegang als Virtual Assistant. Ne? Du bist selbstständig, sitzt, wie ich gerade erfahren habe, auf Mallorca. Wie viel Grad habt ihr da gerade?
Ja, tagsüber schon so angenehme 20 Grad. Es ist für Winter erstaunlich warm.
Nett. Ich glaube, wir haben irgendwie gerade so 6 Grad oder so.
Nein.
Wie lange sitzt du schon da? Wann bist du ausgebrochen?
Also in Spanien bin ich schon circa 7 Jahre und auf Mallorca jetzt circa 5 Jahre, also über das ganze Jahr.
Mhm. Genau. Aber hast du dauerhaft deinen Wohnsitz dahin verlegt?
Ja,
oder?
Genau. Ah, ja. Wohne dauerhaft hier.
Mhm. Nicht schlecht.
Ja.
Wie kam es denn bei dir zur Selbstständigkeit?
Ja, also zur Selbstständigkeit an sich. Ich habe das so ein Jahr bei meiner Schwester beobachtet. Die ist auch virtuelle Assistentin. Die hatte das bei ihrer Freundin quasi beobachtet und dann habe ich einfach die ganzen Vorteile gesehen und dass sie einfach auch super happy damit war und dass es bei ihr richtig gut angelaufen ist. Mhm. Und dann hat sie mir auch gesagt, ja, meine Kunden, die brauchen eigentlich noch wen, willst du das nicht einfach auch probieren? Und ich hatte eigentlich einen ganz guten Job, eine Festanstellung in Vollzeit und war natürlich so ein bisschen mit der Sicherheit, das war mir natürlich alles so ein bisschen, ja, da überlegt man erstmal, wenn man noch nie quasi selbstständig gearbeitet hat. Aber dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und dann auch relativ spontan meinen Job gekündigt und mich quasi ein paar Wochen später dann schon selbstständig gemeldet.
Was hast du vorher gemacht?
Ich habe Tourismus gelernt und habe zuvor dann noch im Immobiliensektor gearbeitet.
Ah ja, okay. Und Genau. Wie lange bist du selbstständig? Wie lange ist das jetzt her?
Ist noch kein Jahr, also seit Mai letzten Jahres.
Ah ja, okay, also noch so diese ganzen Dinge wie Kundenakquise und so, wahrscheinlich alles noch recht frisch bei dir, ne?
Genau, richtig.
Und wie hast du die ersten Monate erlebt? Also war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, du hattest ja dann den Bezug schon dazu vielleicht ein bisschen, aber war es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder?
Also ich habe mich recht gut vorbereitet, aber ich glaube, das ist auch so eine Typsache. Ich habe jetzt keinen Kurs gemacht, keinen bezahlten oder so, aber ich habe sehr viel, ich sag mal, Gratis-Content konsumiert. Und mich mit anderen Leuten ausgetauscht, habe mich so einen Monat vorbereitet und dann hatte ich eigentlich glücklicherweise schon direkt 2 Kunden, die halt durch meine Schwester auch kamen, die noch Unterstützung benötigt haben. Und Herausforderung war dann bei einem Kunden so ein bisschen die Absprache. Die hatten noch nicht so viel Erfahrung mit virtuellen Assistenten. Mhm. Aber mit dem anderen Kunden arbeite ich bis heute noch und es funktioniert richtig super. Da habe ich sehr viel gelernt. Und helft dem jetzt auch mittlerweile noch weitere VAs für sein Business halt zu rekruten.
Nicht schlecht. Kundenakquise ist ja wahrscheinlich im VA-Bereich so, dass du einmal akquirierst und dann relativ lange von einem Kunden zählst,
ja,
sozusagen, ne?
Genau, ich glaube, das ist so der Unterschied zum Freelancer bei der VA, dass die meistens eher so etwas längere Zusammenarbeiten dann hat.
Ja. Mhm. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz für Hörer, die das nicht kennen, erklären, was so deine Aufgaben als VA sind?
Genau, also als VA kann man ja einige Sachen, die halt outgesourced werden können von Unternehmen, also quasi extern, ortsunabhängig bearbeiten. Das sind meistens Backoffice-Sachen, das kann aber auch Marketing sein, das kann Copyright sein, Podcast-Schnitt, alles Mögliche.
Ja.
Und ich habe eigentlich mit den klassischen Backoffice-Sachen begonnen. Mittlerweile mache ich aber Personalmanagement, also ich recrute nicht nur andere VAs, sondern auch Festangestellte vor Ort und mache viel Prozessmanagement, da wird neue Prozesse, neue Programme aufgesetzt für den Kunden und halt Projektmanagement. Genau, das hat sich aber ehrlich gesagt so entwickelt. Also ich habe eigentlich einfach gestartet mit ein paar Backoffice-Aufgaben und dann habe ich halt so ein bisschen gesehen, okay, der Kunde, der benötigt das oder der hat da vielleicht auch Herausforderungen und dann habe ich mich da halt angeboten und dann ist das so zustande gekommen.
Und wie sieht dein Alltag so aus, wenn du jetzt für verschiedene Kunden arbeitest? Splittest du das irgendwie nach Tagen? Montag ist der Kunde oder wie sieht das bei dir aus?
Also eigentlich habe ich vormittags immer einen Kunden und dann die anderen Sachen immer so auf den Nachmittag verteilt. Ich bin gerade nämlich auch noch dabei, ein eigenes Buch zu schreiben. Also ich bin, als ich 30 geworden bin, habe ich gesagt, okay, ich brauche eine Veränderung und gib mir jetzt quasi so ein Jahr Zeit, um mal alles zu testen, worauf ich Lust habe. Mache da auch verschiedene Kurse, wie man Romane schreibt in dem Bezug. Dann habe ich auch mit meiner Schwester gesagt, es wäre eigentlich ganz cool, so ein Workbook oder E-Book zu machen zur Selbstständigkeit auf Mallorca, weil ich habe mich viel informiert und es gibt super viele Sachen für Deutschland, aber wir sind ja hier selbstständig gemeldet und da gab es halt keine Informationen, deswegen arbeiten wir daran gerade und diesbezüglich sind wir auch gerade im Aufbau oder am Überlegen, ob wir dazu vielleicht auch einen Podcast machen, was mehr mit Mallorca in Bezug ist. Genau.
Würdest du sagen,
das sind dann halt Sachen,
ja.
Sachen, die ich halt am Nachmittag mache oder zwischendrin.
Würdest du sagen, dass das Bürokratische einfacher ist in Spanien als in Deutschland? Ich meine, ich weiß nicht, ob du den Vergleich so direkt hast, weil du ja wahrscheinlich direkt dann
drüben. Genau, ich habe nicht so den Vergleich. Also ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe da auch meine Schule gemacht. Ich habe aber nie in Deutschland gearbeitet.
Okay.
Heißt, also ich bin direkt nach Spanien gegangen und habe halt erstmal für eine deutsche Firma in Spanien gearbeitet und dann für zwei verschiedene andere Firmen. Das heißt, ich habe nicht so den direkten Vergleich und ich war auch nie in Deutschland selbstständig. Aber ich muss sagen, dafür, dass man wahrscheinlich denken würde, in Spanien ist das alles sehr kompliziert oder braucht lange, hat das wirklich sehr gut geklappt. Aber ich glaube, dass das auch vielleicht so ein bisschen so eine Mindset-Sache ist, weil ich mir immer gesagt habe, das wird richtig gut klappen und das wird alles super werden und dann machst du das tatsächlich auch.
War das Freelancing für dich ein Aspekt, der jetzt für das Auswandern sozusagen auch, also hast du dich fürs Freelancing auch dafür entschieden, weil du gesagt hast, das ist dann einfacher, als jetzt vielleicht in Spanien einen Job zu finden?
Ich wollte einfach mehr auch hier die Möglichkeit haben, die schöne Umgebung zu nutzen, weil so saß ich ja trotzdem die ganze Zeit im Büro, habe auch teilweise am Wochenende durchgearbeitet oder abends noch. Und ich wollte einfach die Möglichkeit haben zu sagen, boah, es ist Sommer, ich gehe jetzt morgens erstmal schwimmen oder ich mache heute Nachmittag frei, weil ich gehe an den Strand und arbeite dafür am Wochenende, weil da wird es richtig toll sein am Strand. Das war so die Motivation. Und dann muss man natürlich schon auch sagen, dass in Spanien die Gehälter einfach super gering sind im Vergleich zu Deutschland. Und wenn man dann aber hier selbstständig gemeldet ist und nach Deutschland Rechnung stellen kann, dann lohnt sich das schon auf jeden Fall.
Diese Kombi hört man ja häufig, ne, dass dann so digitale Nomaden irgendwie da arbeiten, wo die Lebenskosten auch vielleicht geringer sind und dann sozusagen für deutsche Kunden arbeiten, weil es dann einfach sich vom Lohnniveau sehr unterscheidet. Ne?
Ja, definitiv.
Würdest du sagen, Freelancing wäre so die einzige Option gewesen für dich, um diesen Lebensstil so zu führen oder wäre das dort auch mit einem Angestelltenjob gegangen?
Ich glaube, mit dem Angestelltenjob nicht. Auch gerade würde ich jetzt hier vor Ort Kunden haben, würden die, glaube ich, auch deutlich weniger bezahlen, als deutsche Kunden das tun. Und deswegen ist es eigentlich für mich Win-Win, also die perfekte Situation, hier sein zu können, aber quasi trotzdem in einer deutschen Arbeitsumgebung, ganz ehrlich, weil auch die ganzen spanischen Arbeitsgewohnheiten sind schon unterschiedlich, was Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit angeht. Das
hört man immer öfter, ne? Das ist so, gerade wenn man so gut bei Deutschland oder so schaut, dass dann, wenn Leute sich auf Malle irgendwie selbstständig machen und dann irgendwie ein Lokal oder sowas starten, dass dann die, gerade so Handwerker und so, dass das alles ein bisschen anders läuft als hier. Und deine Kundenakquise, du hattest gesagt, über deine Schwester bist du an die ersten Kundinnen und Kunden gekommen. Machst du aktiv jetzt irgendwas in Form von, weiß ich nicht, Personal Branding oder Social Media?
Ich probiere mich gerade so ein bisschen bei Social Media aus, tausche mich da auch viel mit Freundinnen aus, die auch alle selbstständig sind, aber aktive Kundenakquise mache ich gerade nicht, weil einfach eigentlich gerade schon gar keine Kapazität mehr da ist.
Oh, sehr gut.
ja, aber ich will mir das schon immer nebenbei quasi aufbauen. Zum Beispiel Social Media ist ja umsonst, da kann man, wenn man das immer ein bisschen pflegt, sich was aufbauen für den Fall, dass man dann mal wieder Kundenakquise machen muss, dann müsste man halt nicht von null anfangen. Genau.
Ja. Deswegen. Das hätte ich dich als nächstes gefragt, wie du den Markt so generell gerade wahrnimmst, ne? Weil in vielen Freelancer-Bereichen kriselt es gerade so ein bisschen, also dass die Nachfrage, gerade so im Kreativbereich, die Nachfrage ist aktuell geringer geworden, was Aufträge angeht. Und es gibt aber viele Freelancer, die dann auf diese geringe Nachfrage kommen. Würdest du sagen, du hast einfach das Glück, dass du jetzt gerade passende Auftraggeber gefunden hast? Oder würdest du sagen, im Bereich Virtual Assistant ist einfach noch recht viel zu holen gerade?
Also dadurch, dass ich ja auch für meinen Kunden nach virtuellen Assistenten gesucht habe, kann ich das auch aus beiden Perspektiven beurteilen und würde, glaube ich, aktuell sagen, dass schon mehr Nachfrage, also mehr VAs da sind als Angebot. Okay. Also ich habe das so empfunden, als ich gesucht habe, wurde ich wirklich mit Bewerbungen überrannt. Und ich glaube, dass für viele Kunden das dann auch sehr viel Arbeit ist, da zu differenzieren, allen zurückzuschreiben, sich mit denen auszutauschen, zu gucken, was bieten die an, wer passt. Und ich sehe das auch viel in den Facebook-Gruppen, dass wirklich, wenn da ein Jobangebot gepostet wird, dann hat die Person irgendwie auf einmal 60, 90 Kommentare. Deswegen, ich glaube schon eher, dass es momentan mehr VAs gibt als Kunden.
Ja, stimmt. Also wo du sagst, Facebook-Gruppe sagst, Virtual Assistant sieht man häufig so in Facebook-Communities und da werden, glaube ich, häufig auch Aufträge akquiriert über solche Kanäle, ne, in dem Bereich.
Ja, genau, richtig.
Okay, hast du Tipps für andere, also für Leute, die jetzt in dem Bereich starten wollen? Gibt es irgendwelche Dinge, die du vielleicht auch anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest?
Ja. Also meine Ansprache am Anfang war sehr, ich sag mal 0815. Man guckt natürlich erstmal so, was machen die anderen, dann sagt man, okay, Backoffice, gut, Backoffice, halt das, was ich kann. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen versuchen herauszustechen und zu schauen, okay, was kann ich, was macht mir aber auch Spaß, dass es auch authentisch ist. Weil ich glaube, wenn man etwas anbietet, was man kann, einem aber eigentlich nicht so wirklich Spaß macht, dann merkt der Kunde das auch am Ende.
Ja.
Und dass man da vielleicht so ein bisschen mehr Individualität schafft und versucht zu schauen, okay, was braucht auch der Kunde, also was ist die Nachfrage und jetzt nicht sagt, okay, ja, Terminkoordination, halt die Sachen, die irgendwie klar sind, sondern vielleicht irgendwann sich auf irgendwas spezialisiert und sich darin vielleicht auch weiterbildet. Das ist auch etwas, was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, zu schauen, wenn ich mehr Kapazität habe oder falls ich nochmal einen Kunden suche, dass ich mich mehr auf etwas spezialisiere.
Ja, so Positionierung, Spezialisierung ist schon so ein Ding, was man da, glaube ich, nennen kann, ne? Dass man, also du hast ja jetzt gerade offensichtlich nicht Probleme, neue Kunden zu akquirieren, aber wenn man jetzt merkt, dass da jetzt wenig Nachfrage da ist und man sich vielleicht fragt, woran liegt das, dann ist das, glaube ich, immer so ein Hebel, an dem man mal arbeiten kann, dass man sich spitzer aufstellt, dass man sein Angebot ein bisschen gezielter anbietet und nicht so breit streuen, ne? Also dieser klassische Bauchladen, dass man alles irgendwie kann. Das gibt es sicherlich im VA-Bereich auch, ne? Dass man dann irgendwie von Office-Sachen über Bewerbungsmanagement, was auch immer, alles Mögliche macht.
Ja. Ja, da ist ein ganz lustiges Beispiel. Eine Freundin von mir, die hatte das auch bei mir gesehen und die hat sich dann eigentlich ein bisschen nur damit beschäftigt, gar nicht so viel, und sie ist Veganerin und dann hat sie einen Job gesehen, wo ein veganes Café halt jemanden gebucht hat zur Unterstützung und dann hat das tatsächlich direkt geklappt. Also, dass man halt einfach sieht, okay, wie passe ich mit dem Kunden auch zusammen? Das muss ja nicht direkt mit dem Beruflichen zu tun haben, sondern vielleicht auch irgendwas Privates, dass da irgendeine Sympathie, eine Empathie entsteht.
Voll, so über Interessen zu gehen ist, glaube ich, generell das Natürlichste, was du machen kannst dabei, weil wenn du jetzt anfängst, positionierungstechnisch nach irgendeinem Bereich, also das kann man ja auch, man muss ja nicht nur seine Leistung einschränken, sondern man kann ja auch irgendwie sagen, ich positioniere mich für Kunden im Food-Segment oder jetzt zum Beispiel im Veganismus-Bereich, da ist es, glaube ich, schöner, wenn man sich irgendwas nimmt, wo man auch privat wirklich Interesse dran hat und vielleicht sogar Kontakte oder vereinsmäßig unterwegs ist, als dann sich was zu suchen, wo man sich erstmal wieder drauf einstellen muss und weiterbilden muss, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, die Motivation ist auch eine ganz andere, weil
ja.
Sie wird sich ja damit ganz anders beschäftigen, weil sie diese Begeisterung dafür hat und das teilt. Mhm.
Ja, du kennst den Bereich vielleicht ganz anders und hast da vielleicht auch schon Kontakte, ne? Das ist, Kundenakquise ist ja generell so ein Thema, was viel über Kontakte geht. Ich meine, dein Beispiel zeigt das ja ganz gut, dass sehr viel über Networking und wer kennt wen sozusagen geht. Und wenn man dann vielleicht sogar schon durch, weil man in einem Verein unterwegs ist in dem Bereich oder einfach Kontakte hat, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, da Fuß zu fassen. Ich glaube, was auch immer noch ein guter Tipp ist, wenn man jetzt kündigt bei seinem Arbeitgeber, wenn man sagt, man macht sich selbstständig, da nochmal nachzufragen, ob Bedarf ist, da auf Freelance-Basis weiter zusammenzuarbeiten. Weil da meistens, man ist ja eingelernt in alle Prozesse in der Firma, man ist eigentlich der perfekte Freelancer für diese Firma, wenn die dann bereit ist, mit Freelancern zu arbeiten, ist ja auch nicht.
Ja, das stimmt.
Wie hast du das mit Abrechnungsthemen gemacht? Also hast du einen Stundensatz? Arbeitet man eher so mit Festpreisen oder Paketen? Mhm. Wie ist das bei dir?
Also aktuell habe ich einen Stundensatz, den habe ich tatsächlich auch schon erhöht dieses Jahr.
Sehr gut.
ja. Und Paketpreise habe ich auch mal überlegt, aber mein Kunde findet das halt, also meine Kunden finden das halt gerade gut mit den Stundenpreisen, deswegen, weil es auch so was Dauerhaftes ist. Von meiner Seite passt das auch, aber Paketpreise, glaube ich, machen Sinn, wenn man das so zeitlich mehr abstecken kann. Wenn das jetzt nur ein Projekt ist, dann würde das vielleicht Sinn machen, genau. Mhm.
Ja, beim Stundensatz sagt man ja immer, das macht dann Sinn, wenn du nicht so ganz abstecken kannst, wie weit das Projekt geht. Ich denke, das ist bei dir oft der Fall, dass eben kein klares, definiertes Start- und Endzeitpunkte gibt, so. Ist bei mir im Softwarebereich ähnlich, ne? Also da hast du dann irgendwie einen Projektrahmen, den man steckt, aber nicht so wirklich, wann das Ganze endet. Und da einen Festpreis zu formulieren, wäre sehr gewagt, weil man dann meistens zieht man dann, es sei denn, man schlägt extrem Puffer drauf und dann ist es, findet der Kunde das sicherlich auch nicht mehr so witzig, aber ja, so eine Mischung aus beidem kann auch ganz gut sein, ne?
Ja, kann dann negativ für einen selber oder am Ende für den Kunden ausgehen, genau.
Ja. Hast du Tipps für Leute, die jetzt nicht nur wie du im VA-Bereich starten wollen, sondern vielleicht auch auswandern wollen? So diese Kombi, hast du da irgendwelche Tipps?
Also ich muss ja sagen, ich bin damals ziemlich, eigentlich untypisch für mich, ziemlich unvorbereitet ausgewandert. Ich war schon im spanischen Ausland unterwegs und habe über Freundinnen ein Jobangebot bekommen und habe mir dann einfach, da fliege ich jetzt mal hin und habe schon meine zwei Koffer gepackt. Hatte eh noch irgendwie mein Kinderzimmer bei meinen Eltern, also null Risiko und bin dann aber nie wieder zurück nach Deutschland gegangen.
Mhm.
Das heißt, was mich da so ein bisschen herausgefordert hat, war, ich konnte zwar Spanisch, weil ich damals Spanisch-Leistungskurs hatte, was nicht heißt, dass man Spanisch spricht, aber man kann etwas verstehen. Die Herausforderung war, dass ich teilweise halt gar nicht wusste, welche Papiere ich genau benötige. Und ich glaube, mittlerweile gibt es super Kurse und auch Bücher, gerade was Mallorca angeht. Für Deutsche gibt es einige Gruppen. Es gibt hier Leute vor Ort. Da bin ich mittlerweile auch einfach Fan zu sagen, ich zahle jetzt hier 50, 100 Euro und das Dokument wird von der Person erstellt. Man erspart sich sehr viel Stress und sehr viel Zeit. Und ich glaube, das wäre so mein Tipp, dass man sich ein bisschen vorbereitet, schaut, welche Dokumente brauche ich. Und dann gibt es hier Dienstleister, die jetzt auch nicht übertrieben teuer sind, wenn man sich da die richtigen sucht, die einen da auch unterstützen. Und dann hat man innerhalb von wenigen Wochen eigentlich alle Dokumente, die man benötigt. Und dann ist es auch gar nicht so kompliziert.
Auf Mallorca gibt es wahrscheinlich auch eine sehr, sehr starke deutsche Auswanderer-Community, ne? Das ist... Ist ja irgendwie, gehört ja fast schon zu Deutschland, könnte man manchmal meinen. Ja, genau. Dann ist wahrscheinlich da die Hilfe zu suchen auch kein verkehrter Rat, ne, dass man sich die Leute dann anschreibt vielleicht oder auf Meetups oder so geht.
Ja.
Das ist ja für Freelancer generell immer eine gute Sache, wenn man sich mit anderen Freelancern auch austauscht, ne? Ich meine, du hast durch deine Schwester und vielleicht noch andere auch dann Leute, mit denen du dann dich austauschen kannst, mit denen du da über Themen reden kannst. Das haben ja viele nicht, wenn sie starten, dass sie dann erstmal kündigen und plötzlich gar keine Kolleginnen und Kollegen mehr haben und merken, oh, irgendwie ist es doch alles ein bisschen einsam und keiner teilt so richtig die Probleme, die man auch hat plötzlich. Ja. Ne? Also, das sind ja schon andere Dinge, mit denen man sich rumschlägt, wenn man selbstständig ist.
Ja, ich glaube, da haben wir ja heutzutage eh den Vorteil, dass man in den sozialen Medien, ich tausche mich auch super viel mit anderen deutschen Mädels aus, die aber halt nicht auf Mallorca wohnen. Klar haben die andere Herausforderungen, was die Steuer etc. betrifft, aber
ja,
im Prinzipiellen haben die sicher ähnliche Probleme und da mag ich es auch bei Instagram oder Facebook einfach mal offen was zu fragen oder habe auch da schon an Netzwerktreffen teilgenommen und dann fühlt man sich auch direkt verstanden, weil wenn jetzt irgendeine Herausforderung kommt, dann denkt man, ist das jetzt, liegt das jetzt an mir, ist das jetzt mein Problem oder so und wenn man hört, okay, bei anderen Leuten ist das auch so, dann denkt man, okay, nicht schlimm und ja, fühlt sich direkt einfach ein bisschen motivierter und verstandener wieder.
Voll. Also gerade bei so, gut, du hast jetzt andere Steuerthemen in Spanien als hier in Deutschland, aber gerade so bei Buchhaltungsthemen oder Kunde zahlt meine Rechnung nicht oder sowas, dass man da emotionalen Support hat und sich auch mit anderen Leuten austauschen kann, die das gleiche Problem haben. Ich hoffe, du hattest dieses Problem vielleicht noch nicht in den Monaten, die du jetzt
hast. Doch, hatte ich tatsächlich schon
das
Problem. Ja.
Echt?
Genau, aber eigentlich ganz gut, jetzt in so kurzer Zeit positive sowie negative Erfahrungen gemacht zu haben. Ja. Klar, in dem Moment natürlich nicht so witzig, aber ich habe mich dann auch ausgetauscht bei Netzwerktreffen und mit ein paar anderen Mädels, die ich einfach im Facebook-Gruppen kennengelernt hatte und da haben mir einige dann ein paar Tipps gegeben und letztendlich wurde die Rechnung dann Gott sei Dank bezahlt, also es ging dann nicht weiter, der Prozess, aber ja, war ein gutes Learning, würde ich sagen.
Ja, ich meine, ich glaube, das zu verhindern ist schwierig, dass das mal passiert. Mhm. Es gibt so Dinge, wo man, die man machen kann, um dem irgendwie so vorzubeugen, ne, dass man früh abrechnet, dass man nicht zu lange mit der Rechnungserstellung wartet, dass man bei neuen Kunden gerade vielleicht im Voraus oder Anzahlungen oder so machen lässt. Mhm. Aber am Ende, ich kenne auch keinen Freelancer, der das nicht schon mal hatte, dass eine Rechnung zumindest mal übers Zahlungsziel rübergegangen ist und ein paar Wochen und dafür ist es halt so wichtig, dass man auch Rücklagen oder sowas hat. Ne? Hattest du, ja, als du gestartet bist, Rücklagen irgendwie gebildet?
Ja, tatsächlich schon von meinem vorherigen Jobs, aber als ich hierhin ausgewandert bin, hatte ich eigentlich keine Rücklagen. Da war ich Anfang 20, aber ich habe mir halt gedacht, okay, entweder das klappt jetzt oder ich ziehe halt wieder zurück nach Deutschland. Und hat ja aber geklappt.
Ja, also ich meine, bei der Selbstständigkeit ist halt glaube ich, dieses, also gerade beim Freelancing, dieses, dass du Monate mal haben kannst, wo wirklich kein Einkommen reinkommt. Du hast jetzt die glückliche Position, dass du immer Aufträge hattest bisher. Es gibt ja auch so Phasen, wo man vielleicht mal über ein, zwei Monate keine Buchung hat oder so. Und da ist es halt nicht verkehrt, wenn man einfach auf die Rücklagen zugreifen kann. Ne? Ich habe am Ende jeder Folge immer noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein gesamtes Wissen über Selbstständigkeit so auf einen Tipp beschränken müsstest?
Ich würde sagen, sowas wie, dass man an sich selber glaubt und ja, sich selbst vertraut. Weil ich glaube, das gehört schon dazu. Und ich glaube, ja, einfach vom Typ her muss man ja generell jemand sein, der sich selbst strukturieren kann und so. Und ja, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger ist oder man sich mehr alleine fühlt, dass man einfach an sich glaubt und Selbstvertrauen hat. Ja.
Also je weniger andere Selbstständige du auch um dich herum hast, umso wichtiger wird das auch, glaube ich, weil gerade wenn es mal so Phasen gibt, und die kommen auf jeden Fall, ne? Also es kennt jeder, der schon ein bisschen länger selbstständig ist, es gibt immer so Phasen, wo man sich fragt, warum man eigentlich diesen Weg mal eingeschlagen hat, weil es dann schon vielleicht mal einfach sehr aussichtslos vielleicht aussehen kann. Da ist es halt wichtig, dass man entweder gutes Umfeld hat, auf das man zurückgreifen kann und im besten Fall eben auch starkes Selbstvertrauen und so. Am besten beides natürlich.
Ja, definitiv.
Melanie, wo finden meine Hörer dich denn, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Auf Instagram als virtuelle Assistenz _Melanie Roth oder auch auf Facebook. Genau, kann man mich finden.
Super. Also wenn man vielleicht auch vorhat, auszuwandern und vielleicht sogar nach Mallorca, dann kann man sich vielleicht bei dir mal melden. Dann
ja, gerne.
Ja, immer sehr gut.
Austausch.
Wunderbar. Vielen Dank, dass du hier warst, für deine Zeit und die interessante Story.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und für deine Zeit.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, kommt sehr gerne in unsere Facebook-Community. Wir haben ja gerade schon erwähnt, was das für Vorteile bringen kann. Jobs gibt es, glaube ich, bei uns auch ab und zu mal. Aber primär geht es um den Austausch. Link ist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Den Freelancer-Podcast gibt's auch bei Instagram unter @freelancerpodcast. Dort bekommst du regelmäßige Insights und Tipps und du wirst als Erster über kommende Folgen und Gäste informiert.